Hockey ist was, wenn ich mein Kind da reingebe, dann bekommt es eine Lebensausbildung, die besser ist als alles andere. Ich bekomme in einem kleinen, glaube ich, gut aufgehobenen Kosmos alles, ich lerne alles, was ich fürs Leben brauche.
Das ist die Stimme von Philipp Krone, ehemaliger deutscher Hockey-Rekordnationalspieler, mit dem ich vor kurzem ein Gespräch über die Schönheit und die Faszination seiner Sportart führen konnte. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und in dieser seltsamen Corona-Zeit natürlich auch viel Gesundheit und ein gutes Durchhaltevermögen, wo immer du dich auch gerade aufhalten magst.
Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.
Philipp, herzlich willkommen bei der Sportfamilie. Alles klar bei dir?
Ja, sehr.
Ich würde sagen, bevor wir richtig ins Thema einsteigen, ich wollte ja mit dir heute über das Thema Hockey im Generellen sprechen. Du hast ja auch dazu ein Buch geschrieben. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du machst.
Ich habe relativ viele Sachen auch schon gemacht. Ich bin jetzt fast 43. Ich werde es aber dann so ein bisschen, so wie du es formulierst, auch ins Hockeyspielen drehen. Ich bin in Köln geboren, habe zwei jüngere Brüder und habe da das Hockeyspielen angefangen, weil eine Nachbarstochter das gemacht hat und meine Mutter, die Psychologin, es gesagt hat, oh, das Kind ist vielleicht ein bisschen hyperaktiv und das muss mal Sport machen. Das war dann um die Ecke. Habe das dann da mit 6 Jahren angefangen und dann sind wir, meine Eltern, beruflich nach München umgezogen und da habe ich dann, also ich habe erst in Leverkusen gespielt beim RTHC und dann bei Rot-Weiß München und das dann jetzt bis vor 10 Jahren oder so lang halt so um die 30, wie man das dann so macht im Verein. Und ansonsten habe ich Biologie studiert, danach bin ich auf die Journalistenschule gegangen und bin jetzt seit gut 10 Jahren auch bei der Süddeutschen Zeitung als Redakteur im München-Teil für die Gesellschaft unter anderem zuständig, aber auch für den Zoo.
Schließt sich der Kreis,
was jetzt, ich muss gestehen, ich weiß vom Studium ehrlich gesagt nicht mehr viel. Ich habe auch heute mein kleiner Bruder, der ist Chemiker, wir haben natürlich über Corona gesprochen. Ich bin irgendwie leider etwas raus und kann auch diese ganzen biochemischen Vorgänge, das ist leider ein bisschen weit weg, aber der Benne weiß es zum Glück noch. Und ansonsten mache ich Musik, Schlagzeug habe ich gelernt und bin in 2 Bands und ja, also habe immer mal auch kleinere Projekte, wie zum Beispiel auch dieses Hockeybuch, was ich dann mal geschrieben habe. Das ist eigentlich im Wesentlichen und bin jetzt seit knapp 10 Monaten auch Papa und habe einen Sohn, den Jonathan, mit meiner Frau Sarah, die auch mal Hockey gespielt hat in Hamburg. Sie kommt aus Hamburg, also zufällig ist das jetzt auch wieder eine Hockeyfamilie geworden.
Also so wie das jetzt klang, würde man auch denken können, du hast es so ein bisschen hobbymäßig gemacht, aber du warst ja unglaublich erfolgreich, warst ja auch Rekordnationalspieler und hast aber gleichzeitig jetzt schon sehr, sehr früh mit dem Hockeyspielen angefangen. Was war es denn bei dir, das ist ausgemacht? Also was war das gleich Liebe auf den ersten Blick beim Hockey und dir oder hat es ein bisschen gedauert? Also mit 6 Jahren hattest du dann noch andere Sportarten ausprobiert oder war das dann für dich relativ schnell klar, dass das so dein Ding ist?
Ich muss gestehen, also ich war die ursprüngliche Motivation so mit 6 Jahren, das kann ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr so wirklich klar zuordnen. Also es war so, dass ich natürlich mit meinen Brüdern und mit Freunden auf den Parks irgendwie gekickt habe, wie jeder Junge oder wie jedes Kind. Aber es war eben dann so, dass ich dann mal mitgegangen bin mit der Nachbarstochter, die war schon ein paar Jahre älter, die hat mich da mitgenommen und zum Hockey und ich weiß es gar nicht mehr genau. Also ich bin schon ziemlich ehrgeizig, was manchmal, und meine Brüder leiden da auch sicher drunter, oder ich vor allem selber auch, manchmal irgendwie, wenn wir jetzt in einem Whisky-Pub in Schottland sitzen und Dart spielen und ich kann nicht verlieren, dann ist das blöd. Aber in dem Moment war das irgendwie ganz gut. Ich fand, das war eine neue Sportart. Ich habe es einfach, ja, ich habe mich da, das hat mich sofort fasziniert. Warum das in diesem Moment dann damals so war, weiß ich jetzt auch nicht mehr so ganz genau. Also das erste Mal Vorhand, Rückhand oder so. Wie das, warum das jetzt irgendwie diese Faszination für mich als Kind, weil ich mich einfach nicht mehr exakt an das erste Training oder so erinnere. Relativ schnell ist es dann aber eben schon so dieses körperliche Koordination, Augen-Hand, wie man so schön sagt, mit diesem kleinen Ball und Schläger und dann einfach auch das Taktische und sehr schnell aber auch diese Gruppendynamik oder diese Gruppenatmosphäre, die halt da bei Hockeyvereinen schon immer herrschte und auch heute noch herrscht, dass man sich da irgendwie ganz wohl fühlt, dass die Leute in den allermeisten Fällen sehr nett sind und man sich da irgendwie dann gerne auch dort ist. Und das war dann auch noch nicht weit weg von zu Hause. Also da war ich dann einfach gerne und bin hingeradelt.
Jetzt hast du ja gerade schon deinen Sohn erwähnt. Ich habe ja selber auch zwei Kinder. Und bin da so in der Überlegung immer natürlich, was man denen sportlich mit auf den Weg gibt. Ich habe dir ja schon im Vorgespräch erzählt, dass ich auch schon mit Hockey angefangen hatte, damals im MSC München. Was würde es denn aus deiner Sicht sein, was man den Kindern mit auf den Weg geben kann, dass man sagt, so auch für Eltern jetzt, die sich angesprochen fühlen, warum ist es cool, mit dem Hockey auch anzufangen?
Also zunächst, glaube ich, eine Sache muss man sehr schnell ausschließen. Wenn man sich mit Sportarten gar nicht beschäftigt, dann kann man schnell glauben, dass Hockey sehr gefährlich ist, weil es natürlich einen kleinen harten Plastikball gibt und einen Holz- oder Plastikschläger. Das ist aber eigentlich überhaupt nicht der Fall. Also es gibt Statistiken und Berechnungen. Also die Verletzungshäufigkeit, egal was, ist beim Hockey deutlich geringer als zum Beispiel beim Fußball oder so. Das liegt vor allem daran, dass man halt, dass es einfach so ein Foul nicht gibt. Also es gibt also ein körperliches Foul, da bist du sofort mit Rot vom Platz und so. Also das ist mal so dass die Grundvoraussetzung, dass das, obwohl es irgendwie Gegenstände dabei sind, die vielleicht, wenn man sich das irgendwie als Laie vorstellt, gefährlich sein können, gibt es kaum Verletzungen. Also natürlich, es gibt alles Muskelverletzungen, man knickt um, man kriegt auch mal einen Ball ab, aber das ist so statistisch sehr, sehr gering. Und das Spannende ist, finde ich, dass in dieser Sportart eigentlich alles vereint ist. Also man hat natürlich eine Gruppendynamik. Also es ist ja auch gut, wenn Kinder überhaupt Sport machen. Aber aus meiner Sicht ist es natürlich dann erst recht gut, wenn man einen Mannschaftssport macht, weil man zum sportlichen, körperlichen Betätigung irgendwie taktische Schulung und Koordinationslernen, dann aber auch zusätzlich noch dieses sich bewegen in einer Mannschaft. Ich passe den Ball zum Mitspieler, der schießt das Ding ins Tor und ich freue mich genauso. Oder also da sind psychologische Aspekte drin, die so wertvoll sind. Ich bin ja unter anderem auch jetzt bei meinem Verein bei Rot-Weiß München noch aktiv als Funktionär. Und wenn ich da mit Eltern spreche, dann sage ich, und davon bin ich total überzeugt, dass Hockey. Also es gibt auch andere Sportarten, die sowas leisten, aber Hockey ist was, wenn ich mein Kind da reingebe, dann bekommt es eine Lebensausbildung, die besser ist als alles andere. Ich bekomme in einem kleinen, glaube ich, gut aufgehobenen Kosmos alles, ich lerne alles, was ich fürs Leben brauche. Sieg, Niederlagen, eben Gruppendynamik erleben, Egoismus im richtigen Moment und Altruismus auch im richtigen Moment, all das. Also wenn ich heute nochmal, wenn ich sage, ich habe studiert, ich bin zur Schule gegangen, ich habe viele Sachen gemacht, wenn ich nur eins wählen dürfte, dann würde ich immer den Hockeysport wählen, der mir auch jetzt für den Beruf einfach, du bist einfach hinterher ein sozialer Mensch. Vielleicht warst du es vorher schon, aber es gibt sicher viele, man hat vielleicht auch keine Geschwister, dann ist natürlich Mannschaftssport erst recht gut. Und das ist also diese Summe aus all den Sachen ist beim Hockey halt toll. Und dann muss man schon auch sagen, könnte man sagen, ja gut, Hockey ist ein bisschen teuer, da kostet ein Schläger irgendwie 100 Euro und man muss da erst mal die Grundausrüstung kaufen, dann kaufen wir lieber ein paar Spielmannschoner und geht zum Fußball. Aber das soziale Gefüge in einem Hockeyverein ist schon noch anders. Also du wirst beim Hockey nicht das erleben, was auch immer in den Zeitungen steht, dass irgendwie schon bei Jugendmannschaften da Eltern auf sich aufeinander losgehen, dass wüste Schimpfworte, also das ist schon ein soziales Umfeld, das vorbildlich ist und wo man einfach noch ein gutes, ich sag noch irgendwie, ich hoffe, das bleibt so, ein gutes Miteinander pflegt. Und das hat dann nichts mit elitär oder privilegiert zu tun, sondern es ist halt einfach die Struktur beim Hockeysport.
Also ich glaube, du hast den Reiz des Hockeysports perfekt zusammengefasst und weil du teuer gesagt hattest, also für den Schläger jetzt in deinem Beispiel, das ist ja auch immer relativ, ich wie gesagt beim MSC bin dann vom Hockey zum Tennis übergegangen, also da mit 100 Euro kommt man auch nicht so weit.
Wobei man für einen Anfängerschläger, glaube ich, niemals 100 Euro zahlt, also wenn jetzt mein Kind irgendwie laufen kann und den ersten Schläger kriegt, das ist dann ein kleiner Schläger, ich glaube, das kostet dann irgendwie 30 Euro, also das ist... auf lange Sicht, aber das ist natürlich, spielt da vieles eine Rolle. Mein ehemaliger Mitspieler und jetzt auch mit Vorstandskollege im Verein Nils Kowalczyk, der war früher Nationaltorwart, der hat eine Plattform gegründet, Tinongo, wo er quasi alle Sportarten, wo er quasi genau sagt, die Zielgruppe ist Eltern, die überlegen, welche Sportart ist gut für mein Kind. Und da geht es genau immer wieder um genau diese Themen. Also ist Boxen gefährlich, ist Ringen gut, macht Tennis mein Kind zum Einzelgänger? Solche Fragen haben ja viele, vor allem auch Eltern, das merke ich auch selber in der Vereinsarbeit, Eltern, die selber nie Sport gemacht haben, tun sich ist dann natürlich ein bisschen nachvollziehbar, öfter schwerer als Eltern, die selber Sport gemacht haben, im besten Fall sogar Hockey gespielt haben. Das ist ja, irgendwo naheliegend, genau.
Total interessant, was du sagst, auch mit dieser Plattform, das werde ich mir auf jeden Fall noch näher anschauen. Aber das, was du gesagt hast über den sozialen Charakter oder wie das überhaupt den Charakter formt, auch Teil einer Hockeymannschaft zu sein, das kann ich nur bestätigen, wie gesagt, auch aus der eigenen Erfahrung, aber auch alle Hockeyspieler, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, und es waren nicht wenige, eben durch diese Schnittstelle zum MSC und zu der Hockeyszene, waren wirklich ausgeglichene, coole Jungs und Mädels, also irgendwas ist da auf jeden Fall dran.
Es gibt auch beim Hockey Idioten und Arschlöcher und Leute, die links sind.
Ne? Aber der Prozentsatz von Idioten ist in jeder Sportart relativ ähnlich. Beim Fußball sind es halt dann nur mehr in der Menge, weil es einfach viel mehr Leute spielen. Insofern.
Ich wollte nur sicher gehen, also ich will jetzt nicht diese Sportart über andere stellen oder es ist ganz toll und ich werde das Möglichste tun, dass mein Kind hinterher am Ende sagt, wenn er irgendwie sich entscheiden kann, oh, das möchte ich ausprobieren. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass die Hockeyspieler besser sind, sondern
es gibt
aber halt äußere Rahmenbedingungen, die, finde ich, schon eigentlich eine ideale Voraussetzung bieten, wenn ich als Eltern sage, mein Kind soll sich bewegen, draußen sein, soziale Kompetenzen sich erwerben und vielleicht, also all das, was ich auch schon aufgezählt habe. Da gibt es in meinen Augen nichts Besseres als Hockey.
Jetzt ist es ja bei dir nicht nur bei der Liebe zum Hockeysport geblieben, sag ich mal, was jetzt den Breitensport angeht, sondern du bist ja auf das absolute, auf das beste, auf das höchste Niveau gekommen in deinem Hockeyleben. Wie war denn der Übergang? Also du bist wahrscheinlich durch alle Jugendmannschaften dann gegangen vom Rot-Weiß München. Wann hast du denn selber vielleicht auch gemerkt, ey, da geht ja irgendwie mehr? Oder wie war das dann auch vom Trainingsumfang? Kannst du das ungefähr beschreiben noch oder dich erinnern?
Ja, ich glaube, es gab schon mal, interessant, das fällt mir jetzt ein, ich habe natürlich auch darüber vor allem zu aktiven Zeiten oft gesprochen, aber jetzt fällt mir das ein, wo du sagst, also es gab schon mal so einen Moment, ich weiß sogar, da war ich A-Knabe, also das heißt so 13, 14, genau, also wo man dann, das ist ja also dann so die Zeit, wo zum ersten Mal auch es so Landessichtungen gibt oder eine Zentralsichtung vom Deutschen Hockeybund und wo ich dann irgendwie, dann war meine Jugendmannschaft, wir waren dann schon ein, zweimal bayerischer Meister geworden und bis dahin habe ich mich einfach immer so, ich weiß nicht, als Kind denkt man ja dann nicht so, der Tellerrand ist noch relativ hoch und da gab es den Moment, wo ich dachte, also war dann nicht nur der bayerische Meisterwimpel toll, sondern irgendwie so dann die erwachsene Mannschaft, die waren auch in die Bundesliga aufgestiegen. Da erst war so ein Moment, da könnte ich ja mal reinkommen, das könnte ich ja schaffen. Und dann war so, okay, also wenn ich jetzt zu so einer Sichtung, vielleicht könnte ich ja sogar mal, also vielleicht schaffe ich ja da mal irgendwie das da mitzumachen und so. Das war schon so ein Moment, aber es war schon auch noch sehr ehrfürchtig davor. Also wenn mir da jemand gesagt hätte, du machst mal so viele Länderspiele in der Zeit wie sonst keiner, das hätte ich sicher nicht irgendwie glauben können. Aber da kommt natürlich dann wieder der Ehrgeiz
zum Tragen. Ja, ich glaube, das ist schon das gemeinsame Merkmal von Leuten, die es dann auch in die Spitze ihrer Sportart schaffen, dass da einfach dieser Ehrgeiz, das hört man ja immer wieder dann einfach bei jeder Spielform. Ich habe mal von Andy Murray gehört, wo er gerade Wimbledon gewonnen hatte und dann einen Tag später mit seinem Bruder irgendwie bei seiner Mutter zu Hause war, haben die Tischtennis gespielt und da ging es um Leben oder Tod. Ja? Also wo du sagst, der hat das größte Tennisturnier einen Tag vorher gewonnen und spielt Tischtennis gegen seinen Bruder am nächsten Tag und es geht um alles. Also das kann man wahrscheinlich auch nicht einfach ausstellen oder das hat man nicht. Also da glaube ich schon.
Ich glaube, dass es unterschiedlich ist. Also es gibt verschiedene, also man braucht immer 100%, um Nationalspieler zu werden jetzt beim Hockey. Es gibt aber zum Beispiel, ich habe jetzt in der Nationalmannschaft bei den Damen, ist ein Co-Trainer auch Florian Keller aus dieser berühmten Keller-Dynastie. Das ist, würde ich sagen, ein Beispiel. Der hat unglaublich viel Talent. Der hat, würde ich sagen, zu 60-70% hatte der Talent, Ballgefühl, auch intuitive, richtige Entscheidungen. Das habe ich alles, glaube ich, viel, viel weniger gehabt. Da hätte ich gesagt 30%. Und ich habe das durch unglaublichen Ehrgeiz und unglaubliche Umfänge und schon auch irgendwann so ein klares Ziel vor Augen ausgeglichen und bin auf 100 gekommen und habe es dann geschafft, in der Nationalmannschaft zu spielen. Und beim Flori ist es, glaube ich, eher andersrum. der, also es gibt, einfach auch Talente, wenn sie einfach irre Talente sind, dann schaffen es auch die in der Nationalmannschaft. Du hattest vorhin auch im Vorgespräch Max Weinhold genannt, das ist ein unglaubliches Balltalent und ich weiß, zu meiner Zeit, da kam er, nachdem ich aufgehört hatte, kam er dann ins Tor und ist zweimal Olympiasieger geworden. Und das war jemand, der hätte auch an diesem Talent scheitern können. Du musst halt dann noch eine Grunddisziplin mitbringen, dass man trotzdem sagt, ich muss trotzdem auch fit sein. Auch ein Talent muss fit sein, sonst, also das ist halt die Basis. Sonst kommt der untalentierte Gegenspieler und nimmt dir halt immer den Ball weg, egal wie gut du damit umgehen kannst.
Jetzt ist seitdem einiges passiert. Wie gesagt, du hattest riesige Erfolge mit der Nationalmannschaft und auch im Verein. Was ist es denn, was du am meisten aus dieser aktiven Zeit vermisst? Also du hast ja jetzt ein relativ anderes Leben, sag ich mal. Zwar immer noch diese Schnittstelle zum Hockeysport, was ja auch toll ist, dass du dir das bewahrt hast. Aber gibt's was, wo du sagst, das vermisse ich unglaublich?
Also so, ich vermisse manche Dinge schon ein bisschen, aber es gibt nicht den Moment, wo ich sage, oh, das... Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer aktuellen Nationalmannschaft auch irgendwie bei einem Turnier bin, oh, jetzt würde ich gerne nochmal auf dem Platz stehen. Weil das habe ich, und da bin ich ehrlich gesagt auch froh drüber, ich bin glücklich, dass ich das mal erlebt habe, aber das waren auch immer Stresssituationen und das will ich nicht wie dann hinterher schön malen. Also ich war auch immer unter Druck und ich wusste auch, unter Druck bin ich gut, aber das hat mir jedes Endspiel, jedes wichtige Spiel hat mich gestresst. Insofern bin ich froh, dass ich das jetzt nicht mehr habe. Da gibt es auch ganz andere Typen, die dann ganz, ganz locker werden auf einmal und so. Aber natürlich, manche Dinge sind schon, ich vermisse zum Beispiel schon, dass man einfach dann sagt, jetzt kommt es einfach darauf an, jetzt wird gespielt und jetzt muss man quasi seine Leistung, wie man so schön in der Phrasenschweinsprache sagt, auf den Platz bringen und so abrufen und so. Das ist aber schon was ich toll finde. Und ich habe das dann gemerkt, in meinem Beruf gibt es auch selten mal so Momente, dann bin ich auf einem Termin und muss das aktuell aufschreiben. Das heißt, ich habe auch quasi so ein, sagen wir mal, 70 Minuten oder 60 Minuten sind es jetzt, dauert das Spiel beim Hockey. Und wenn ich dann weiß, okay, jetzt habe ich noch 60 Minuten bis zum Andruck, dann ist es so eine ähnliche Situation, wo ich, okay, das ist jetzt einfach geil und dann, da ist das Ziel, das ist ein zeitliches Ziel, da habe ich entweder mehr Tore als der Gegner geschossen oder ich habe den Text fertig und der ist gut geworden und hat keine Fehler. Das ist was ich schon ein bisschen vermisse, ja.
Mich würde noch interessieren, wie du das ganze Standing von Hockey in Deutschland momentan bewertest. Also man hat ja damals dann auch gehört, dass sich auch der Fußball da, weißt du, in der Klinsmann-Ära oder auch durch Bernhard Peters dann da auch was ein Stück weit vom Hockey auch abgeschaut hat. Aber natürlich sind die Strukturen ganz andere. Du hast ja einen sehr guten Blick, sage ich mal, einen gesamtheitlichen Blick von deiner Spielerzeit jetzt als Funktionär oder im Verein, wo steht der deutsche Hockeysport und was muss aus deiner Sicht dringend verbessert werden und wie zufrieden bist du mit der Gesamtlage?
Ich glaube, dass sich der Hockeysport schon positiv, also der deutsche Hockeysport positiv entwickelt hat. Das hat zum einen mit medialen Veränderungen zu tun, dass jetzt eben Bundesliga-Mannschaften auch ihre Spiele einfach streamen können. Es ist möglich heute Hockey zu gucken, wenn ich das möchte, was vor 10 Jahren nicht möglich war und dass eben dann, wenn ich das nicht konsumieren kann, so ist halt die Gesellschaft heute, dann existiert es nicht. Und das ist aber eine positive Entwicklung. Also du kannst es cool gucken, dass auf der Zone Hockey ein Button ist zwischen all den anderen Sportarten. Das ist toll. Ja. Also insofern tut sich da einiges und ich habe irgendwie eine Statistik, Ballsportarten, deutsche Ballsportarten, die sich qualifiziert haben. Ich glaube, Hockey ist die einzige Sportart, wo Männer und Frauen sich qualifiziert haben. Das ist natürlich eigentlich blöd für Deutschland, aber darum in dem Blöden auch wieder gut fürs Hockey, dass du sagst, okay, die sind beide wieder dabei, die sind beide auch in der Lage, eine Medaille zu gewinnen, wenn es gut läuft und vielleicht sogar, wenn es normal läuft. Also das ist eine gute Entwicklung. Und außerdem gibt es noch den Aspekt, dass auch der Hockeysport sich professionalisiert hat. Ich kann mich erinnern, zu meiner Nationalmannschaftszeit, da gab es noch nicht viel Geld und da gab es vor allem Sporthilfe und da haben wir alle gesagt, Mensch, das wäre aber mal toll, wenn es irgendwie auch Gehälter und wie auch immer. Das ist jetzt der Fall. Also ein Nationalspieler verdient jetzt einige tausend Euro, je nachdem, wo er spielt und wie lange und was auch immer, wie gut er ist. Das gab es früher nicht. Das ist auch, finde ich, eine gute Entwicklung. Da gibt es natürlich wieder Nachteile, die damit einhergehen, dass du auch im Mannschaftsgefüge und sowas, wenn der eine 5.000 kriegt und der andere 50, das gibt es dann in Bundesliga-Vereinen. Das gehört dann aber auch dazu. Grundsätzlich ist es aber so, dass das deutsche Hockey, gerade bei den Männern jetzt, hat man auch die letzten Jahre gesehen, aufpassen muss, dass man nicht professioneller werden wir, aber die anderen Nationen werden zurzeit etwas schneller professioneller als wir. Und das ist eine Gefahr. Also, wenn bei den Damen, oder gut, Damen ist ja dann der Hockeybegriff, also bei den Frauen, würde der Journalist sagen, ist jetzt, sind die Deutschen, glaube ich, wirklich in den Kreis der Favoriten auf eine Medaille. Und das war nicht immer so. Und bei den Männern aber ist es ja derzeit so, also die sind, ich weiß gar nicht, vielleicht 7. oder so, die sind jetzt nicht auf, total auf Medaillenkurs. Weil eben Länder wie Belgien auf einmal super sind und Holland eben und Australien weiter gut sind und GB nach den Olympischen Spielen von London und davor, die haben ganz viel Geld da investiert. Also das ist ein bisschen eine Gefahr. Da muss man eben auch als Hockeybund gucken, dass man da genauso wie in den letzten Jahrzehnten einfach auf eine clevere Art und Weise versucht, immer vorne dran zu bleiben. Also das Sichtungssystem für Talente war immer ganz toll, dass irgendwie auch man hatte ganz tolle Trainertypenweise. Ich meine, dass jemand irgendwie mit Männern und Frauen Goldmedaillen gewinnt, das gibt es in keiner Sportart. Ja. Geht das auch Leute, die dann eben von so einem übermächtigen Sportverband aufgesogen werden, Peters und Weise beim Fußball, das merkt, dann sieht man ja schon, also dass da irgendwie viel, das, also sehr innovativ, einfach um es kurz zu machen, war Hockey in Deutschland immer. Und ich glaube, das müssen wir auch bleiben. Mal gucken, wo kann man noch, also war einer der ersten Sportpsychologen da irgendwo dabei und genauso, wo kann man noch Dinge irgendwie dazu gewinnen, weil wir sicher nicht die Nation sind, die aus einer Milliarde Spieler die Besten einfach nur rauspflücken muss und dann sind sie, also wie das theoretisch China machen könnte, wenn sie es machen wollten. Und da muss man halt gucken, dass man irgendwie in seiner Nische weiter einfach ein bisschen vorne dran bleibt, indem man immer wieder eins weiterdenkt und dazu in der Lage ist.
Ja, wir sind schon auf der Ziellinie. Das hatte ich ja schon anklingen lassen. Jetzt würde ich aber zum Abschluss noch gerne ganz kurz über dein Buch sprechen. Und zwar, du hast ja vor 2 Jahren ein Buch rausgebracht mit 111 Gründen, Hockey zu lieben. Eine Liebeserklärung an die großartigste Sportart der Welt. Ein paar Gründe hast du, glaube ich, schon gesagt, die man vielleicht auch vermutet, aber mich würde noch interessieren, kannst du noch 1-2 Beispiele, sag ich mal, von ein bisschen abgefahrenen Gründen nennen, die Hockey für dich zur tollsten Sportart der Welt machen?
Naja, also ich finde schon, dass man das Klischee oder den Ruf, dass die Hockeyspieler gut feiern können, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da also nicht irgendwie auch in so eine Schiene, ja, wir sind halt so die Party-Fraktion. Aber das ist schon auch was, also es gab ja die Geschichte in London mit dem Schiff und dass da was kaputt gegangen ist. Aber es gibt einfach definitiv, und das ist vielleicht, das war nicht so glorreich, aber das ist halt, das bleibt natürlich hängen, wenn es dann die Bildzeitung groß aufgreift oder was auch immer. Aber es ist schon so, dass, das habe ich bei 2-mal Olympia, wo ich dabei war, auch mitbekommen, dass eben diese Hockey-Gruppendynamik, selbst in der Nationalmannschaft, selbst in einem olympischen Dorf, so toll ist, dass sich Einzelsportler da total dranhängen. Und dass dieses Feiern können, letztlich würde natürlich jeder Trainingswissenschaftler und Athletiktrainer und Ernährungsberater sagen, das Feiern ist total kontraproduktiv. Aber genau das würde jeder erfahrene Spieler hinterher sagen, stimmt dann doch nicht, weil es Gruppen sehr zusammenschweißt. Und ich kann mich erinnern, von meinen ersten Olympischen Spielen in Sydney hieß es immer, oh, die Wasserballer sind dabei, das ist echt eine tolle Truppe. Und die sind einfach auf und neben dem Becken wie irre. Und diesen Ruf hat sich Hockey, glaube ich, auch weiter so etabliert. Und das ist zum Beispiel ein Grund, dass man einfach auch beim Hockey gut feiern kann. Ja. Man, dazu gehört aber auch, wenn man professionell ist, dass man weiß, wann das der Fall ist. Also ich war halt mit den Damen letztes Jahr auf einer langen Reise und die haben da super professionell gearbeitet. Aber am letzten Abend haben sie schon auch ein paar Ginflaschen auf den Tisch gestellt. Und das finde ich dann irgendwie sehr richtig und auch zielführend, wenn man am Schluss erfolgreich sein will. Vielleicht nicht in dem Moment, weil man dann irgendwie den Körper nochmal ein bisschen kaputter macht. Aber dafür wachsen die Köpfe nochmal mehr zusammen.
Ja, aber damit kann ich mich auch ganz gut identifizieren mit dem Feiern nach der Arbeit. Das passt ganz gut. Ja, und zuletzt noch die Frage, vielleicht hast du noch ein paar Medienempfehlungen mit, also kann auch einen größeren Sportbezug haben, aber vielleicht auch den Hockeybezug, wenn man jetzt sagt, man möchte sich so ein bisschen mehr über die Sportart informieren, vielleicht auch Dokus, die dir gut gefallen haben, wie gesagt, jetzt nicht nur auf Hockey gemünzt. Gibt es da was, was dir direkt in den Sinn kommt, vielleicht auch gute Blogs oder Websites, wo du sagst, das kannst du weiterempfehlen?
Ehrlich gesagt, also das Tenongo, das ist ein komischer Name, aber das finde ich irgendwie sehr gelungen, was der Nils Kowalczyk da betreibt. Ansonsten Sport, also ich bin da jetzt, ich habe meine Sportart gefunden, ich bin da jetzt nicht so, das ist jetzt nicht meine Kernkompetenz, aber da glaube ich, kann man sich gut informieren, weil es bei dem Tenongo, weil da genau einfach diese Fragen, die sich jeder stellt, ist es was für mein Kind, was ist schwierig, was kostet es, wo muss ich mich melden? Und ansonsten ist es, glaube ich, man kann sich auf so einer Website oder so oder von irgendjemandem wie mir irgendwie sagen lassen, probier das doch mal oder lies mal das. Ich glaube im Zweifel, man muss einfach zu einem Verein oder zu einer Sportart, man muss da hingehen. Und das muss man irgendwie mal machen. Und dann geht man mit seinem Kind einmal zum Hockey und dann geht man nochmal zum Rudern oder was weiß ich, was der gerade irgendwie oder die irgendwo gesehen hat oder von einem Klassenkameraden mitbekommen hat. Man muss hingehen und man muss die Atmosphäre spüren. Und wenn man als erstes zum Hockey geht, dann wird man nichts anderes mehr ausprobieren, weil diese Atmosphäre ist schon einmalig. Und ansonsten einfach hingehen und einfach mal sagen, jetzt, da fahren wir vorbei.
Da noch eine ganz kurze Anschlussfrage, Philipp. Wie schaut es mit dem Thema Bücher aus? Hast du da... Muss jetzt gar nicht unbedingt zwingend den Sportbezug haben, aber hast du 2-3 Buchempfehlungen noch?
Da müsste ich jetzt überlegen, was habe ich. Der Reckinger, der Bundestrainer von den Damen, der hatte bei der EM eine kleine Bibliothek dabei mit lauter. Es gibt ein tolles Buch, das beschreibt die All Blacks und deren Erfolgsgeschichte, die neuseeländischen Rugby-Mannschaft. Ich habe jetzt den Titel vergessen, aber das fand ich sehr, da habe ich mal reingelesen, das fand ich sehr gut. Die haben auch sehr irgendwie gute Rituale, sehr guten Umgang miteinander. Da ist mir in Erinnerung geblieben, dass die zum Beispiel, wenn sie irgendwie eine Kabine hinterlassen, dann wird die hinterher perfekt blitzeblank geputzt hinterlassen. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass Hockeymannschaften gewöhnen das nicht gut. Aber das fand ich zum Beispiel ganz gut, weil das so ein bisschen auch Disziplin und wofür stehen wir eigentlich auf den Punkt bringt, dass man eben Respekt, ja. Den Ort, genau, Respekt auf das, ja. Und das fand ich super. Und das ist ein Buch, was eben diese eine sehr erfolgreiche Zeit von den All Blacks beschreibt und versucht zu erklären und ist auch sehr nah dran, wie das entstehen konnte. Natürlich hängt sehr stark auch an den Kapitänen, an dem Trainer und so. Aber das ist sehr gut beschrieben. Ich habe leider, aber das findet man wahrscheinlich,
wenn
man
das. Das werde ich finden und verlinken. Das ist gar kein Problem.
Okay, sehr gut. Sehr gut.
Ja, ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank, Philipp, für das kurzweilige und gute Gespräch. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten.
Vielen Dank, ja, geht mir genauso.
Bevor du Stopp drückst, noch ein kurzer Hinweis. Wenn dir die Sportfamilie gefällt, hinterlasse mir doch eine Rezension, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Weitere Infos zur Sportfamilie und eine Übersicht aller bisherigen Folgen findest du auch auf www.wissenswelle.com/podcast.
Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.
Das ist die Stimme von Philipp Krone, ehemaliger deutscher Hockey-Rekordnationalspieler, mit dem ich vor kurzem ein Gespräch über die Schönheit und die Faszination seiner Sportart führen konnte. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und in dieser seltsamen Corona-Zeit natürlich auch viel Gesundheit und ein gutes Durchhaltevermögen, wo immer du dich auch gerade aufhalten magst.